Ich fahre furchtbar gern an die Nordsee, erhole mich prächtig.
Hier können wir endlich mal tun, was uns Spaß macht.
4 Wochen Urlaub reichen für das ganze Jahr.
Die Kinder sind gut untergebracht, man braucht nicht allzu viel auf sie aufzupassen.
Meine Nerven beruhigen sich so, dass ich nach kurzer Zeit wieder ruhig schlafe.
Tja, die Ursprünglichkeit dieser Landschaft, die hat uns eigentlich angezogen.
Wir sparen das ganze Jahr über und freuen uns natürlich dann auf einen 3-wöchigen Urlaub in den großen Ferien.
Ich bin Mirko Rotschmann und ihr hört ZDF Terra X History, der Podcast. In unserer letzten Folge vor der Sommerpause geht es um die Geschichte von Urlaub und Sommerfrische. Die Stimmen, die ihr am Anfang gehört habt, die stammen von westdeutschen Urlaubern aus dem Jahr 1963 und zwar aus der Dokumentation »Was wir tun«. Wenn wir nichts tun. Schon damals verbrachten diejenigen, die es sich leisten konnten, ihre Ferien gerne weit weg von zu Hause. Es ging damals aber nicht so oft ins Ausland, sondern eher zum Strandurlaub an die deutsche Nord- oder Ostsee. Mit der Familie auf den Bauernhof ins Allgäu oder in die Lüneburger Heide. Oder in einen Camping- oder Ferienpark. Der große Sommerurlaub war etwas, worauf die Menschen sich das ganze Jahr freuten. Denn es war oft der einzige Urlaub, den sie sich leisten konnten und der vom Arbeitgeber gewährt wurde. Und man wusste auch schon damals, mehrere Wochen Urlaub sind für die Gesundheit und für das Wohlbefinden wichtig. Das erklärte Anfang der 1960er Jahre zum Beispiel ein gewisser Dr. Fromm.
Ein richtiger, also ein wirksamer Urlaub sollte doch mindestens 3 Wochen dauern. Die Kurzurlaube erfüllen nicht ihren Zweck. Man kann einen Urlaub nicht einfach immer unterteilen in 3 oder 5 oder 7 Tagesportionen.
Ja, so stelle ich mir einen perfekten Urlaub vor. Ab und zu ins Meer springen für eine kleine Abkühlung und den Rest der Zeit einfach nichts tun, einfach nur entspannen. Vermutlich geht es mir aber wie vielen von euch, dieser Traum bleibt ein Traum. Bei mir zum Beispiel halten mich meine beiden Kinder auch im Urlaub auf Trab. Die sind 8 und 4 Jahre alt, da gibt's immer was zu tun und Buchlesen, naja, das habe ich ehrlich gesagt in den vergangenen Jahren nicht so wirklich geschafft im Urlaub, aber ist ja auch schön. Dafür ist man ja auch mit der Familie unterwegs, dass man gemeinsam Zeit verbringt. Man braucht irgendwann eine Auszeit vom Alltag und wie die dann auch aussieht, das ist natürlich jedem selbst überlassen und das war auch bei den Menschen früher, ganz gleich, ob in der Antike, im Mittelalter oder zur Zeit der industriellen Revolution, nicht anders, aber die Frage ist, warum brauchen wir überhaupt Urlaub? Warum zieht es uns in die Ferne? Und seit wann verreisen die Menschen in ihrer freien Zeit? Und wer konnte es sich in der Geschichte überhaupt leisten, mehr als 3 Wochen oder vielleicht sogar noch länger unterwegs zu sein?
Der moderne Mensch, angestrengter wie er wird, bedarf auch größerer Erholung. Findet er sie?
Schrieb der Schriftsteller und Journalist Theodor Fontane schon 1873. Man könnte ihm heute antworten, zumindest versuchen es viele jedes Jahr aufs Neue. Auch wir haben uns in der Redaktion einmal umgehört, was einen richtig guten Urlaub ausmacht.
Ausschlafen.
Handy aus.
Zeit mit mir selbst zu verbringen. Erholung.
Sich um nichts zu kümmern.
Mal ein gutes Buch lesen.
In der Hängematte schaukeln.
Leben unter extremen Bedingungen.
Mal die Seele baumeln lassen.
2023 sind nach einer Studie rund 55 Millionen Deutsche über 14 Jahre mindestens 5 Tage in den Urlaub gefahren. Das sind fast 2/3 der Gesamtbevölkerung. Die meisten davon sind ins Ausland gereist, obwohl Urlaubsreisen immer teurer werden. Allein 2023 waren es im Schnitt 25% mehr, was die Menschen dafür ausgeben mussten. Urlaub auf Balkonien oder im heimischen Schrebergarten reichte dem Großteil trotzdem nicht aus. Das Lieblingsziel der Deutschen im Ausland ist Spanien, gefolgt von Italien und der Türkei.
Natura novitatis ac peregrinationis avida est. Des Menschen Neugier strebt nach Neuem und nach Reisen in die Fremde.
Das stellte schon Plinius der Ältere im 1. Jahrhundert nach Christus fest. Viele antike Schriften drehen sich um das Reisen. Der griechische Historiker Herodot gilt zum Beispiel als der erste Reiseschriftsteller der Geschichte. Er lebte noch etwas früher als Plinius, nämlich im 5. Jahrhundert vor Christus. Schon damals bereiste er nach eigener Aussage so gut wie die gesamte bekannte Welt und notierte fleißig, was er in Kleinasien, in Makedonien oder Ägypten so alles erlebte.
Gegen die Mücken, die zahllos sind, haben die Ägypter sich Folgendes ausgedacht. Die oberhalb des Deltas Wohnenden haben Wohntürme, auf die sie steigen, um dort zu schlafen. Denn infolge der Winde können die Mücken nicht in die Höhe fliegen.
Wer den ersten richtigen Reiseführer der Geschichte schrieb, das ist nicht überliefert. Aber im 2. Jahrhundert nach Christus lebte in Kleinasien ein gewisser Pausanias, der ab 160 nach Christus in 10 dicken Bänden ganz Griechenland detailgenau beschrieben hat. Über das antike Korinth etwa lesen wir?
In der Nähe ist ein Brunnen gebaut und darauf steht ein bronzener Poseidon mit einem wasserspeienden Delfin unter seinen Füßen.
Die Menschen sind offenbar zu allen Zeiten gerne gereist, um Neues zu entdecken. Oft waren es allerdings keine klassischen Urlaubsreisen, so wie wir sie heute kennen. Man verband das Nützliche mit dem Angenehmen. Etwa wenn man als Beamter des Pharao irgendwohin auf Dienstreise geschickt wurde. Schon im Mittleren Reich, im frühen 2. Jahrtausend vor Christus, soll es in Ägypten erste Touristen gegeben haben. Schon damals hinterließen die Menschen Wandkritzeleien. Etwa an den Pyramiden von Gizeh oder der Stufenpyramide des Djoser in Saqqara. Ein solches antikes Graffito wurde auf 1244 vor Christus und damit in die Zeit des ägyptischen Neuen Reiches datiert.
Hatnachte, Sekretär des Schatzes, kam hierher, um einen Ausflug zu machen und sich zusammen mit seinem Bruder Panachdi, Sekretär des Wesirs, im Westen von Memphis zu vergnügen.
Reine Erholungsreisen gibt es nachweislich dann spätestens in der römischen Antike.
Die Küste schmücken in lieblicher Abwechslung die Baulichkeiten von Landhäusern. Am Strande ist es bei anhaltender Windstille bisweilen angenehm.
Schreibt Plinius der Jüngere seinem Freund Gallus im 1. Jahrhundert nach Christus. Plinius ist römischer Senator und macht, wann immer er kann, mehrere Tage Urlaub außerhalb von Rom.
Das Landhaus ist ziemlich geräumig und in der Unterhaltung nicht kostspielig. Es fehlt nur eins, ein Springbrunnen.
Der luxuriöse Landsitz an der Küste liegt nur wenige Kilometer von Rom entfernt. Plinius muss deshalb für seine vielen Urlaube keine lange und beschwerliche Anreise auf sich nehmen. Nur im Sommer, wenn es an der Küste zu heiß wird, zieht es ihn in die kühleren Berge im Landesinneren. Und zwar auf einen Landsitz nach Tuscien, in die heutige Toskana.
Ich erwache, wenn es mir gefällt. Während ich esse, wird mir ein Buch vorgelesen. Ich schlafe wieder ein wenig, darauf gehe ich spazieren, darauf lese ich.
Ja, wenn das nicht nach einem Traumurlaub klingt. Plinius der Jüngere gehörte allerdings zur römischen Oberschicht. Er besaß nicht nur viel Geld und mindestens 3 Villen, sondern er soll auch mehr als 400 Sklaven gehabt haben, die dort arbeiteten und ihm dieses angenehme Leben überhaupt erst ermöglichten. Die Sklaven selbst haben natürlich keinen Urlaub gemacht. Der war ausschließlich der wohlhabenden Oberschicht vorbehalten, die nicht nur genügend Geld, sondern auch Zeit hatte.
Urlaub ist typischerweise Urlaub auf dem Land. Das ist sozusagen auch in dem Wort enthalten. Also für Urlaub machen würde man am ehesten in der Antike eben sagen rusticari. Da steckt das Wort rusticus drin. Also man ist auf dem Land und führt Landleben. Und Plinius schreibt eben auch ganz explizit, dass es das ist, wonach er sich sehnt, wenn er eben im Dienst steht, Ämter bekleidet und Provinzen verwaltet, dass er dann die Möglichkeit hat, solche entspannenden Tage zu erleben.
Susanne Fröhlich ist Professorin für alte Geschichte. Ihr Forschungsfeld sind Urlaub und Reisen im antiken Rom.
Man hat auch ganz gezielt Urlaub gemacht aus Krankheitsgründen, weil man eben wusste, dass das der Genesung zuträglich ist. Zum Beispiel bei Lungenkranken, die auf eine Schiffsreise oder ein milderes Klima zu schicken. Man hat eben auch ganz bewusst nach Muße gesucht, das heißt im Gegensatz zu dem Alltag in Rom mit dem ganzen Stress, der damit verbunden war, hat man eben in dieser Erholungszeit ganz andere Tätigkeiten auch ausgeführt. Andererseits aber eben auch so ein Motiv der Neugier zu reisen, sich andere Sachen anzuschauen und zu erschließen. Und das touristische Reiseland par excellence ist natürlich Ägypten, eben auch mit Weltwundern, mit seiner für die Römer faszinierenden Natur, mit dem Nil, mit einer exotischen Flora und Fauna. Das war sicherlich das Traumland der römischen Antike und das sind sozusagen die Regionen, auf die sich dann das touristische Interesse richtet.
Interessant ist, dass diese Art von Kultururlaub damals vor allem Frauen interessierte. Sie reisten entweder im Gefolge von Kaisern oder begleiteten ihre einflussreichen Ehemänner auf Geschäftsreisen. Bei der Gelegenheit besuchten sie die Kulturstätten der Region. Anders als heute war so eine Fernreise damals aber ziemlich beschwerlich. Die alten Römer hatten zwar Straßennetze angelegt, trotzdem ging es die meiste Zeit zu Fuß, zu Pferd oder in Kutschen über holprige Schotterpisten. Gasthäuser, wo man einkehren und übernachten konnte, gab es kaum. Für viele war so eine Reise also das Gegenteil von Erholung. Einmal am Ziel angekommen, wäre es deshalb auch niemandem in den Sinn gekommen, dann noch hohe Berge zu erklimmen oder sich sonst irgendwie sportlich zu betätigen.
Nee, also auf die Idee sind die definitiv nicht gekommen. Diese ganzen Sachen, was man heutzutage eben im Urlaub macht, da irgendwelche Wildwasserfahrten mit dem Kanu oder Klettertouren, das ist, glaube ich, wirklich eine sehr moderne Vorstellung von Menschen, die eben so bequem Urlaub machen können, dass es schon wieder langweilig wird. Und das hat man in der Vormoderne so nicht.
Tja, und für eine Sache, die ich ganz besonders gerne im Urlaub mache, nämlich am Strand rumliegen, da hätten mich die alten Römer auch für verrückt erklärt.
Also schon allein die Vorstellung, im Hochsommer ans Meer zu gehen, wäre merkwürdig, weil es da eben schwül und drückend ist. Im Sommer zieht man sich in die Berge zurück, wie das ja in vielen Mittelmeerländern von den dort wohnenden Menschen auch immer noch praktiziert wird, während ihr da als Touristen die Strände bevölkern. Und so ein richtiger Strandtag, wo man also morgens aus dem Haus geht und sich dann da auf seine Badematte legt und den Rest des Tages verbringt, wäre für Römer der Horror.
Urlaub und Erholung waren auch in den nachfolgenden Jahrhunderten normalerweise nur dem reichen Adel oder dem Bürgertum vorbehalten. Dazu kommt, zwischen Arbeit und Freizeit wurde lange Zeit gar nicht unterschieden. Überhaupt sowas wie freie Zeit zu haben, ist eine ziemlich moderne Erscheinung. Und genau dazu forscht Gregor Ritschl an der Universität Leipzig.
Im alten Athen gab es den Begriff der Scholae. Das wird weitestgehend mit Muße übersetzt. Man arbeitet, um Muße zu haben. Im antiken Griechenland war es eben sehr stark eine Klassengesellschaft, wo es eben Sklaven gab und Muße und Arbeit nicht unbedingt auf eine Person fielen, sondern die Arbeit war den Sklaven zugeordnet und die Herren widmen sich dann diesen freien Tätigkeiten, also haben den Muße-Teil.
Die Sklaven mussten schuften. Die Herren konnten verreisen, lesen, sich der Philosophie widmen oder einfach gar nichts machen. Muße auch für einfache Menschen? Das konnte sich die gebildete Oberschicht lange Zeit gar nicht vorstellen. Sie hatte sogar Angst davor. Angeblich
hindere die Arbeit die Erwachsenen daran, sich zu betrinken und die Kinder Unfug zu treiben. Ich höre noch eine alte Herzogin sagen, was wollen denn die Habenichts mit Freizeit anfangen? Arbeiten sollen sie.
Schreibt der Philosoph Bertrand Russell in seinem 1935 erschienenen Buch »Lob des Müßiggangs«. Gregor Ritschl sagt, schon die alten Griechen wie Platon dachten, dass die einfachen Leute nur Unsinn machen würden, statt ihre freie Zeit sinnvoll zu nutzen.
Und das stand bei ihm so ein bisschen unter Verdacht, dass das sozusagen an den Säulen des Staates irgendwie sägen könnte. Und deswegen sagt er, man muss das ganz strikt kontrollieren und vielleicht auch verbieten, damit da nicht irgendwie der Staat ins Wanken gerät.
Urlaub als Gefahr für das politische System? Auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen. Aber lange Zeit war gerade die reiche und mächtige Oberschicht überzeugt, die meisten Menschen, ob Handwerker, Dienstmägde, Tagelöhner oder Bauern, brauchten so etwas wie Muße und Erholung überhaupt nicht. Und diese Meinung herrschte auch im Mittelalter vor. Adlige, geistliche Führer oder andere Mitglieder der oberen Schicht gönnten sich dagegen regelmäßige Auszeiten auf ihren Landsitzen. Aus den Protokollen des Mainzer Domkapitels im 15. Jahrhundert geht hervor, dass den Domherren bis zu 6 Wochen freie Zeit zugestanden wurde. Die Mitglieder des Nürnberger Rates durften in der Zeit sogar mehrmals im Jahr zur Erholung in ein Heilbad fahren. Im Mittelalter war noch eine andere Form des Reisens sehr beliebt. Die Pilgerreise. Das hatte allerdings mit Erholungsurlaub überhaupt nichts zu tun. Die Menschen verreisten aus religiösen Gründen und nahmen dabei alle möglichen Strapazen in Kauf. Etwa wenn sie nach Rom pilgerten oder nach Santiago de Compostela. Und mancher ist auch nie wieder nach Hause zurückgekehrt, weil er von Räubern unterwegs erschlagen wurde oder an Hunger, Erschöpfung oder an allen möglichen Krankheiten gestorben ist. Der Begriff Urlaub ist übrigens auch keine Erfindung der Moderne. Ihn gibt es spätestens seit dem Mittelalter. Allerdings hatte er früher eine ganz andere Bedeutung.
Den Burschen soll verboten sein, aus den Zügen zu gehen, ohne Urlaub von den Offizieren zu nehmen.
Lautet ein Befehl Friedrich des Großen in einer Militäranordnung. Die Burschen, also die Soldaten der Armee, müssen ihre Offiziere um Erlaubnis bitten, wenn sie sich, egal aus welchem Grund, von der Truppe entfernen wollen. Die Redewendung Urlaub nehmen bedeutet im Althochdeutschen zum Beispiel
die Erlaubnis, die einem gewährt wird, oder die Erlaubnis, die man sich selbst herausnimmt.
Urlaub hieß auch, sich zu verabschieden. egal von was. Im mittelalterlichen Minnegesang nimmt man Urlaub, wenn man sich von seiner Liebe trennt. Und während der Kreuzzüge war das Urlaub nehmen noch dramatischer, wie der Dichter Wirn von Grafenberg im 13. Jahrhundert schreibt. Denn es bedeutete sich verabschieden in den Tod.
Sus nahm er Urlaub in den Tod.
Dass Urlaub etwas mit Erlaubnis zu tun hat, das ist ja bis heute so. Mittlerweile gibt es einen gesetzlichen Urlaubsanspruch und jeder, der in Deutschland in Vollzeit angestellt ist, hat ein Recht auf mindestens 24 Tage bezahlten Urlaub im Jahr. Aber das ist eine ziemlich moderne Errungenschaft, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen.
Alle Welt reist. Wo waren Sie diesen Sommer? Heißt es von Oktober bis Weihnachten. Wohin werden Sie sich im Sommer wenden? Heißt es von Weihnachten bis Ostern. Viele Menschen betrachten 11 Monate des Jahres nur als eine Vorbereitung auf den 12. Nur als die Leiter, die auf die Höhe des Daseins führt.
Auch das hat Theodor Fontane schon 1873 geschrieben. Ende des 19. Jahrhunderts konnten sich die Arbeiter und Angestellten aber gar keinen Urlaub leisten. Es gab mal 2, mal 3 Tage und wer sehr viel Glück hatte, bekam vielleicht auch mal 6 Tage Urlaub im Jahr. Aber gesetzlich geregelt war das nicht. Man fuhr in seinem Urlaub dann mit dem Rad oder der Eisenbahn zum Picknick ins Grüne oder an einen nahegelegenen See. Man genoss die Sommerfrische möglichst in der näheren Umgebung seines Wohnortes. 1903 erstritten in Stuttgart und in Thüringen die Brauereimitarbeiter die erste tarifvertragliche Urlaubsregelung. 3 freie Tage im Jahr. Und schon 1912 sagte der SPD-Abgeordnete Emanuel Wurm im Deutschen Reichstag:
Man darf heute das Wort aussprechen, das vor Jahrzehnten noch mit einem hohen Gelächter aufgenommen worden ist. Wir verlangen, dass die Arbeiter Ferien bekommen. Urlaub mit voller Zahlung des Lohns.
Immerhin gab es schon 1929 in ganz Deutschland 8000 Tarifverträge in den verschiedenen Branchen, in denen bezahlter Erholungsurlaub geregelt wurde. Auch wenn es manchmal nur wenige Tage waren. Doch ans Verreisen konnten die meisten Ende der 1920er Jahre sowieso nicht mehr denken. Die Weltwirtschaftskrise machte das unmöglich, weil viele ihre Arbeit verloren und das Geld durch die Hyperinflation nichts mehr wert war. Ausgerechnet die Nationalsozialisten von 1933 an waren es, die den Erholungsurlaub für die Arbeiter und Angestellten in den Fokus nahmen. Die Nationalsozialisten orientierten sich dabei an Italien. Dort hatte Diktator Benito Mussolini schon 1925 die Opera Nazionale Dopo Lavoro gegründet, also eine Art Freizeitorganisation für günstige Reisen. Eine perfekte Propaganda-Idee, mit der die Nationalsozialisten hofften, bei den Deutschen punkten zu können.
Ich will, dass dem Arbeiter ein ausreichender Urlaub gewährt wird. Und das alles geschieht, um ihm diesen Urlaub sowie seine übrige Freizeit zu einer wahren Erholung werden zu lassen. Ich wünsche das, weil ich ein nervenstarkes Volk will. Denn nur mit einem Volk, das seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik machen.
Am 23. November 1933 verkündet Robert Ley, Leiter des Einheitsverbandes Deutscher Arbeitsfront, die Gründung der Organisation Nach der Arbeit. Sie wurde dann kurz darauf in Kraft durch Freude umbenannt.
Reisen und Wandern soll organisiert werden. Wenn das Volk sein Vaterland lieben lernen soll, muss dafür gesorgt werden, dass es seine Heimat kennenlernt.
Am 17. Februar 1934 setzen sich die ersten KdF-Züge durch das ganze Reichsgebiet in Bewegung. Prächtig geschmückt und gefüllt mit über 10.000 Arbeitern und ihren Familien. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es für alle Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlten Urlaub zwischen 1 Woche und 2 Wochen. Und diese freie Zeit gilt es nun mit ideologisch sinnvollen Tätigkeiten zu füllen. Bis Kriegsbeginn im September 1939 verkauft die KdF 43 Millionen Ausfahrten. Davon immerhin 8 Millionen mehrtägige Urlaubsreisen. Die meisten innerhalb Deutschlands, ein kleiner Teil aber auch nach Spanien oder Italien. Und nach Norwegen. Nach Norwegen geht es mit dem Kreuzfahrtschiff. Das entfaltet die größte Propagandawirkung. Und damit auch das für die Arbeiter erschwinglich bleibt, müssen Reedereien und Beherbergungsbetriebe ihre Leistungen zu Dumpingpreisen anbieten. Früher waren Kreuzfahrten etwas für die reiche Elite, jetzt sind sie für fast jeden bezahlbar.
Nach Ausbruch des Krieges war es mit den billigen Urlaubsreisen der Massenorganisation Kraft durch Freude größtenteils vorbei. Und in der Nachkriegszeit dachten die Menschen weder in Ost- noch in Westdeutschland sofort wieder an Urlaub. Sie hatten andere Probleme. Aber als sich das Leben der Menschen allmählich normalisierte und die Wirtschaft wieder in Gang kam, war auch die Sehnsucht nach Urlaub wieder da.
Alle Leute fuhren nach Bayern. Das war damals so. Man blieb im eigenen Land, ne, und die Berge, die haben alle Menschen gereizt, mal an die Berge zu fahren.
Rita Halmes, eine der ersten Bayern-Urlauberinnen.
Als wir ankamen in Rotbolding, das war eine ganz große Überraschung, dort stand eine Trachtenkapelle und hat uns empfangen mit Rumtata, mit Musik. Das war ja schon mal sehr beeindruckend, die mit ihren Lederhosen und mit ihrer Musik. Ich glaube, das hat es später ja dann nie mehr gegeben. Das könnte man ja heute gar nicht mehr bezahlen.
Rupolding, die Wiege des Pauschaltourismus in Deutschland. Denn nicht nach Malle an den Ballermann gehen die ersten organisierten Urlaubsreisen der Nachkriegszeit, sondern nach Bayern, ins schöne Chiemgau.
Die Zimmer waren einfach, natürlich keine Toiletten drin, nichts. Es gab ein Etagenklo, eine Etagendusche.
Erinnert sich Christel Michael, auch sie eine Urlauberin der ersten Stunde.
Wenn wir abends mit den Kindern kamen, dann holt man unten 2 Liter warmes Wasser vom Herd. Und da wurden dann erst die Kinder gewaschen und da haben wir uns so etwas, gewaschen. Aber es war trotzdem schön.
Der Massentourismus in Rupolding beginnt übrigens schon 1933. Ein gewisser Karl Degener, Reisebürobesitzer aus Berlin, organisiert die ersten Eisenbahnreisen. Der erste Degener Sonderzug aus Berlin läuft am Pfingstsonntag in den kleinen Bahnhof ein. Rupolding wird zum Inbegriff des Massentourismus. Ein Zufall. Denn Karl Degener vermarktet damals vor allem Urlaubsfahrten nach Österreich. Die nationalsozialistische Reichsregierung will diese touristischen Reisen aber verhindern. Jeder Deutsche soll künftig bei Grenzübertritt 1.000 Reichsmark in die Staatskasse zahlen. Der Urlaub in Österreich wird für die meisten so unerschwinglich.
Wenn du mal einen schönen Urlaub machen willst, dann komm nach Rupolding.
Soll der aus Rupolding stammende Josef Lumberger also dem Berliner Reisebüroinhaber Degener empfohlen haben, als sie bei einer Rückreise aus Österreich zufällig ins Gespräch kommen. Kurz vor Pfingsten 1933 ruft Karl Degener in Rupolding an, ob denn die Gemeinde in der Lage sei, kurzfristig 500 Gäste aufzunehmen und ob es im Ort eine Blaskapelle gäbe und auch ein Heimatabend mit Schuhplattler-Darbietung angeboten werden könne. Die Antwort per Telegramm kommt nur einige Stunden später.
Rupolding einverstanden.
Ja, schon in den 1950er Jahren ging es dann also wieder los mit den ersten westdeutschen Pauschalreisen. Und zwar nicht über die Alpen, sondern eben für viele erstmal nur bis nach Bayern. Die Geschichte der Pauschalreise ist aber natürlich viel älter. Sie beginnt schon im 19. Jahrhundert. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Sina Fabian. Sie ist Historikerin an der Humboldt-Universität Berlin und arbeitet zur Tourismusgeschichte. Sina, schön, dass du heute hier bist. Hallo.
Hallo.
Reisen bildet, sagt man so schön. Gilt das denn auch, wenn man nur nach Mallorca fliegt und am Strand liegt, ohne ein Buch zu lesen unter Umständen auch noch?
Das kann durchaus sein. Also diese Vorstellung oder dieser Strandurlaub, wir reisen einfach mal im Sommer in ein anderes Land, das ist noch gar nicht so eine lange Entwicklung. Also das fing im Prinzip eigentlich erst vor 50 Jahren an. Und diejenigen, die damals vielleicht zum ersten Mal ein Flugzeug bestiegen haben, zum ersten Mal ins Ausland gereist sind, nach Spanien, die haben schon auf jeden Fall viel Neues gelernt, auch wenn sie nur Strandurlaub gemacht haben. Andere Sprache, andere Ess- oder Trinkgewohnheiten. Also insofern würde ich das schon so sagen, dass auch da oder auch heute noch Strandurlaub bilden kann. Und auf der anderen Seite ist dieser Anspruch, dass eine Reise bilden muss, auch nur einer von mehreren Motiven, in den Urlaub zu fahren.
Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Hintergründe, warum man verreist. Die einen sprechen tatsächlich von Bildungsreisen und wollen dann Dinge neu lernen. Die anderen wollen einfach nur Urlaub machen, ausspannen. Ist das denn nicht letztendlich das Gleiche oder wo liegt da der Unterschied?
Also ich glaube auch, dass sich das sozusagen aus verschiedenen historischen Traditionen zusammensetzt. Das ist eben einmal auch schon diese Bildungsreise. Also das hat eine lange Tradition, das lässt sich bis zur adligen Grand Tour im Prinzip zurückverfolgen oder auch im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung, dieser Wunsch, was zu entdecken. Daneben gibt es aber beispielsweise auch seit dem 19. Jahrhundert den Anspruch, sich im Urlaub zu erholen. Also vor allem aus dem Bürgertum, dass man im Urlaub sich regeneriert, um dann wieder voll arbeiten zu können. Aber eben auch das Motiv, dass man in der Freizeit was erleben will, sich amüsieren, sich was gönnen will, auch das kann man bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Da hat sich beispielsweise in England das Seebad Blackpool entwickelt, das eben vor allem Arbeiterinnen und Arbeitern so Unterhaltungsmöglichkeiten geboten hat.
Da sprichst du schon was Interessantes an, denn wir kennen es heute gar nicht anders, als dass man Urlaub hat und da auch ein Anrecht drauf hat. Aber seit wann gibt es das denn überhaupt, das, was wir heute unter Urlaub verstehen? Und vor allen Dingen, seit wann gibt es das für die breite Masse?
Das wurde teilweise im 19. Jahrhundert für Beamte eingeführt schon, also das schon im 19. Jahrhundert, die hatten dann ein paar Tage bezahlten Urlaub, aber eben diejenigen, die jetzt wirklich aus der Arbeiterklasse waren, die hatten das nicht, weil man davon ausging, dass sich eben nur die, die geistig arbeiten, auch regenerieren müssen. Wer jetzt eben körperlich tätig war, dem wurde das nicht zugestanden. Und das entwickelt sich dann eben seit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts immer kontinuierlich, bis es dann tatsächlich aber erst für die Bundesrepublik 1963 ein Bundesurlaubsgesetz gibt, wo dann übergreifend ein Mindesturlaub verpflichtend eingeführt wurde.
Natürlich braucht es da auch eine entsprechende Infrastruktur, um diesen Urlaub dann auch nutzen zu können. Wer konnte sich, sagen wir mal, vor 150, 200 Jahren so eine organisierte Reise überhaupt leisten?
Also der bekannteste Name bei den Reiseunternehmen ist sicherlich Thomas Cook. Er wird meistens als quasi der Erfinder von Pauschalreisen genannt. Das ist nicht so ganz richtig. Das waren im Prinzip mehrere Unternehmen, die um 1840 herum in England ähnliche Angebote gemacht haben, Gruppenreisen organisiert haben. Und er war aber derjenige dann, der sich innerhalb von kurzer Zeit wirklich als der erfolgreichste Reiseunternehmer sozusagen durchgesetzt hat. Die Motive, warum damals Menschen sich für eine Gruppenreise entschieden haben, waren relativ ähnlich wie heute. Also es bot zum einen Sicherheit. Da war es zum Beispiel gerade die neu aufkommende Eisenbahn, mit der man verreisen konnte. Aber das war alles erstmal noch kompliziert. Und so fing auch Thomas Cook an, dass er erstmal einfach Bahnreisen quasi organisiert hat, vergünstigt Tickets verkauft hat und Reiserouten geplant hat. Und das andere sind eben finanzielle Aspekte. Also indem man das in größeren Skalen macht, wurde es auch günstiger. Und Thomas Cook fängt dann auch relativ schnell an, Auslandsreisen sehr erfolgreich anzubieten. Und die Sicherheit spielt da nochmal eine viel größere Rolle, wenn man da eben ins Ausland reiste, auch sehr schnell nach Ägypten oder ins sogenannte Heilige Land. Und wer sich das leisten konnte, das waren trotzdem noch sehr wohlhabende Menschen, die erstmal über die finanziellen Mittel verfügen mussten, aber auch über die Zeit. Also wenn man zu der Zeit eine Auslandsreise gemacht hat, dann hat es mehrere Wochen oder Monate gedauert. Und das konnten natürlich dann nur Leute machen, die auch diese Zeit sich frei nehmen konnten. Und insofern waren häufig tatsächlich auch Frauen überrepräsentiert in diesen Reisegruppen, weil sie eben genau diese freie Zeit hatten, weil sie nicht gearbeitet haben.
Wie war das denn mit der Infrastruktur? Wo haben die Menschen übernachtet? Musste man zunächst mal schauen, dass man irgendwo privat untergekommen ist oder vielleicht in irgendeiner Herberge, die noch an ein Lokal angeschlossen war? Oder haben sich dann schon ziemlich schnell auch größere Hotels etabliert?
Also das kommt wirklich sehr drauf an, wo man hinreist. Ein sehr beliebtes Reiseziel auch schon im 19. Jahrhundert war beispielsweise die Schweiz und die Alpen. Und da haben sich dann relativ schnell wirklich auch so eine touristische Infrastruktur etabliert mit Hotels, Pensionen, Bed and Breakfast oder in Kurstädten oder Seebädern. Das waren schon so die, wo es wirklich gute touristische Infrastruktur gab. Wenn man jetzt beispielsweise mit Thomas Cook so eine Reise durch das Heilige Land, also durch heute Türkei, Palästina, Israel, Syrien gemacht hat, dann sah das anders aus. Also da wurden dann wirklich mit Zelten im Prinzip gereist. Es gab Speisezelte, es gab Küchenzelte, wo das Essen vorbereitet wurde für die Gruppe. Und es gab Übernachtungszelte. Und es gab ganz viele Helfer, die mitgereist sind. Also das waren dann bei einer Gruppe von 60 Reisenden, waren das mehr Helfer, als tatsächlich auch Reisende dabei waren.
Jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung in die Nachkriegszeit und sprechen über die Bundesrepublik Deutschland. Du hast jetzt schon angedeutet, dass es durchaus auch mit einem vollen Geldbeutel zu tun hatte, wenn man verreisen wollte. Jetzt denken wir an die 1950er Jahre, wir denken an das sogenannte Wirtschaftswunder und haben da sofort Bilder vor Augen von Familien, die in den Urlaub reisen, natürlich mit dem ersten eigenen Auto. Entspricht das denn auch tatsächlich der Realität?
Also Mitte der 50er oder in den 60er Jahren noch nicht. Also Mitte der 50er Jahre verreiste erstmal ein Viertel der Westdeutschen. Im Vergleich beispielsweise zu Großbritannien, da waren das schon die Hälfte. mit der Sicherheit, mit dem Wohlstand, mit der Konsumgesellschaft, war die Erwartung auch da, dass man sich jetzt auch mal eine Urlaubsreise leisten können sollte. Aber bis es eben soweit war, dauerte das noch. Und das fängt dann eher so wirklich an in den 60er Jahren, dass man sich auch mal eine Urlaubsreise leisten konnte. Und dann das Bundesurlaubsgesetz, hatte ich schon angesprochen, 1963. Und insofern nimmt das dann eher langsam zu bis in die 60er Jahre und ab den 60er Jahren dann aber relativ schnell. Und da spielt durchaus der Besitz eines Autos eine große Rolle. Also in dem Moment, wo man dann noch auch schon ein eigenes Auto besitzt, ist man eben doch auch flexibler, individueller und kann nochmal anders reisen. Und generell war es aber so, dass oft auch, wenn man sich dann eine Urlaubsreise leisten konnte, dann hat die oft länger gedauert. Also häufig auch direkt dann 3 Wochen am Stück.
Und da denkt man natürlich vor allem an Italien. Bella Italia, man fährt da über die Alpen rüber. Auch da gibt es etliche Bilder und auch Aufnahmen von Autos, die da über den Brenner fahren wollen und irgendwie zwischendurch liegen bleiben, weil es dann nicht mehr weitergeht. Ab wann war das denn für die Deutschen so, dass sie gesagt haben, Mensch, das Ausland, das ist für mich attraktiv, da fahre ich hin? Und welche Länder, vielleicht vor allem auch neben Italien, waren denn da für die Menschen besonders ansprechend?
Ja, das ist tatsächlich sozusagen in Erinnerung mit den Bildern, ist Italien sehr präsent. Und es gab gerade auch schon in den 1950er Jahren einen regelrechten Italien-Hype. Also es herrschte so ein bisschen der Eindruck, alle fahren jetzt nach Italien. Also tatsächlich reisten nur 5% derjenigen, die in Urlaub fuhren, in den 50er Jahren nach Italien. Also im Prinzip wirklich nur eine ganz kleine Minderheit. Das beliebteste Auslandsreiseziel war bis 1980 Österreich.
Früher musste man auch mit dem Auto fahren, einfach weil eine Flugreise unbezahlbar war für eine 4-5-köpfige Familie. Das ging einfach nicht. Seit wann sprechen wir denn von sowas wie Massentourismus und auch eben dieser Tourismus, der mit Pauschalreisen, mit günstigen Angeboten verbunden ist und dann auch mit Flugreisen?
Das, was wir eben heute als Massentourismus kennen, also diese Flugpauschalreise meistens ans Mittelmeer, das entwickelt sich in den späten 1960er und 1970er Jahren vor allem. Und dieser Boom wurde ermöglicht durch eine Kombination aus mehreren Faktoren. Das waren einmal technische Entwicklungen, zum Beispiel der Jumbojet. Also große Düsenflugzeuge wurden entwickelt und dadurch wurde es günstiger, mehr Reisende von A nach B zu transportieren. Und die zweite wichtige Entwicklung war eine Deregulierung des Flugverkehrs. Und beides führte sozusagen dazu, dass Reiseunternehmen wesentlich günstiger Flugreisen anbieten konnten. Parallel dazu nahm das Haushaltseinkommen von Westdeutschen zu. Das heißt, es gab mehr Leute, die sich das leisten konnten. Und dann haben noch Reiseunternehmen in den Bau von touristischer Infrastruktur, vor allem in Spanien, investiert. Und so gab es dann auch so spezielle Orte, wo britische Unternehmen investiert hatten, deutsche Unternehmen. Und so kam das auch, dass das bis heute hält, dass man in manchen Orten vor allem britische Urlauber hat und in anderen dann deutsche.
Da die letzte Frage an dich. Wo wirst du denn dieses Jahr eine gute Zeit verbringen? Was sind deine persönlichen Urlaubspläne?
Ich fahre nach Italien, nach Sizilien. Da hat die Familie meines Schwagers ein Haus, weil da ein Teil seiner Familie herkommt. Das heißt, da machen wir eine Woche Urlaub. Und dann fahre ich noch eine Woche nach Neapel und Ischia.
Das klingt nach einem hervorragenden Urlaub. Dann wünsche ich dir eine gute und vor allem eine erholsame Zeit. Und danke für deine Expertise.
Dankeschön.
Das Recht auf Freizeit und Erholung wird gewährleistet durch einen vollbezahlten Jahresurlaub und durch den planmäßigen Ausbau des Netzes volkseigener und anderer gesellschaftlicher Erholungs- und Urlaubszentren.
Das ist ein Auszug aus der Verfassung der DDR von 1949. In der sowjetischen Besatzungszone setzte man alles daran, die Tourismuswirtschaft so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Die DDR wurde hier sogar zum Vorreiter. Schon 1946 hatte die sowjetische Militäradministration einen gesetzlichen Urlaubsanspruch eingeführt. Tourismus wurde von Anfang an staatlich gefördert.
Die Kurorte gehören den Werktätigen, der Feriendienst der Gewerkschaften. Eine Errungenschaft unserer Arbeiter- und Bauernmacht.
Aber natürlich sah der Urlaub in der DDR anders aus als in der Bundesrepublik. Spätestens mit dem Mauerbau im August 1961 war es mit der Freiheit vorbei, einfach so in fremde Länder zu reisen. Es sei denn, sie lagen im Ostblock. Und auch das war dann noch lange nicht für alle möglich. Wie die Menschen in der DDR Urlaub gemacht haben, dazu forscht Hasso Spode. Er ist Historiker und hat in Berlin das historische Archiv zum Tourismus aufgebaut. Die DDR, sagt er, knüpfte dabei an die alte Nazi-Massenorganisation Kraft durch Freude an.
Es ist erstaunlich, wie wenig Berührungsängste die DDR-Führung mit KDF hatte. Mein Gott, das Ganze war vielleicht höchstens 10 Jahre her, dass KDF die Volksgenossen in den Urlaub gebracht hat. Und die machten so ein ähnliches Programm. Natürlich im Anfang, alles war zerbombt. Es gab keine richtigen Züge, die Hotels waren kaputt. Das hatte nicht diese Dimension wie KDF. Aber nach und nach wurde das aufgebaut. Und da haben die 1 Million DDR-Bürger in Urlaub geschickt. Das ist schon sehr beachtlich für diese frühe 50er-Jahre-Zeit.
Dann allerdings wurde das Ganze der DDR-Führung zu teuer. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund FDGB konnte die große Nachfrage nach Urlaubsplätzen aus eigenen Mitteln nicht mehr decken. Diese Lücke haben die Betriebe gefüllt. Mehr als 5000 Ferienheime und Ferienlager entstanden überall in der DDR. 1989 waren es mehr als 3,5 Millionen DDR-Bürger, die über ihre Betriebe in die Ferien gefahren sind.
Und als dritten Faktor, da haben wir dann nicht den organisierten Urlaub und auch nicht den subventionierten Urlaub, das waren die Camper. Das waren auch sehr viel. 2,5 Millionen Camper im Inland. Die DDR war ein Campingparadies. Das darf man nicht vergessen. Die sind nicht alle mit der Gewerkschaft losgefahren.
Schwierig wurde es allerdings, wenn man als DDR-Bürger ins Ausland reisen wollte. In einige Länder ging das zeitweise ganz gut, wie Polen oder die damalige Tschechoslowakei. Aber ein Badeurlaub am Goldstrand von Bulgarien blieb für viele ein Traum. Bis 1971 brauchte man ein Visum. Später dann eine sogenannte Reiseanlage der örtlichen Polizeistelle. Aber die konnte einem natürlich auch verweigert werden. Und so eine Fernreise war teuer. An günstige Angebote kam man über das VEB-Reisebüro der DDR. Allerdings wurden die Reisen dann oft zugelost. Und wenn man es tatsächlich geschafft hatte, eine Reise zu ergattern, dann stand man noch vor einem ganz anderen Problem.
Es gab einige Destinationen, die sowohl von West- als auch von Ostdeutschen besucht wurden. An erster Stelle der Plattensee, der Balaton. Was die Ostdeutschen empfanden dabei, war etwas ganz anderes. Sie fühlten sich als Deutsche zweiter Klasse. Um bei Ungarn zu bleiben, die durften pro Tag 30 Ostmark umtauschen. Die Westdeutschen beliebig viel. Außerdem war die Westmark ungefähr 10-mal so viel wert. Also die Westdeutschen lebten praktisch in einem Schlaraffenland dort, während die Ostdeutschen wirklich jeden Pfennig 3-mal umdrehen mussten.
Kontakt zwischen West- und ostdeutschen Urlaubern gab es aber natürlich trotzdem.
Diese Gebiete hielten also ständig die Stasi auf Trab. Es ist klar, die haben da die IMs, also die Spitzel, unter die Urlauber gemischt. Aber sie kriegten das nicht in den Griff. Natürlich nicht. Vor allen Dingen nicht am Balaton, wo Campingurlaub war. Es gab sogar Eheanbahnung und da hatte die Stasi irgendeine Abkürzung für EAV. Das war also Eheanbahnungsversuche. Die mussten die IMs sofort melden, aber es war ein Kampf gegen Windmühlenflügel.
Die Bespitzelung hatte natürlich auch noch einen anderen Grund. Immer wieder versuchten Menschen über einen Auslandsurlaub aus der DDR zu flüchten. In die Geschichte eingegangen ist der 19. August 1989, als hunderte Menschen über die ungarisch-österreichische Grenze in den Westen kamen. Getarnt als Urlaubsreise. Die DDR hat Reisen daraufhin verboten, aber die DDR sollte nicht mehr lange existieren. Übrigens, Reisefreiheit wurde 1989 zum Wort des Jahres gewählt. Und weil Hasso gerade schon von EAV gesprochen hat, also den Eheanbahnungsversuchen zwischen Ost und West, weniger staatstragend könnte man auch einfach sagen, die Ossis haben mit den Wessis geflirtet. Und umgekehrt. Es soll ja wirklich viele Paare geben, die sich im Urlaub kennengelernt haben. Und das gilt nicht nur für deutsch-deutsche Urlaubsflirts.
Wie stehst du denn zum Flirt im Urlaub?
Ja, jederzeit, ne? Ja, das brauche ich ja nicht, im Urlaub zu fahren.
Kommt drauf an, ob da Leute zum Flirten sind. Dann schon ziemlich wichtig, ja.
Als ob ich einen Rausch hätte, wenn. Ja, ist total durcheinander, verwirrt, gell? Richtig komisch. Für mich habe ich das Gefühl, ich mag sie, gell?
Es ist immer so, man lernt sich in irgendeiner anderen Atmosphäre kennen. Man kommt nach Hause und dann ist irgendwo das Alltagsleben wieder da und dann erst kann ich zumindest für mich persönlich feststellen, ob mir da irgendwas dran gelegen hat oder nicht.
Ja, manchmal ist es dann vielleicht so wie mit dem billigen Rotwein, der im Restaurante in Taormina noch wunderbar geschmeckt hat. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls gehört offenbar für einige der Flirt im Urlaub einfach dazu. Genauso wie früher die obligatorische Postkarte aus Ruhpolding, Benidorm oder Rimini. Diese Zeiten sind heute vorbei. Heute postet man seine Urlaubsfotos auf Instagram oder im Status seiner Messenger-App. Leider sind die da auch manchmal inflationär, aber das Gute an der Digitalisierung ist, Man kann die Fotos ganz einfach wieder löschen. Ich weiß nicht, wer von euch noch einen Dia-Abend über sich ergehen lassen musste, bei dem gefühlt 1000 Fotos aus dem letzten Allgäu-Urlaub auf der Heimkinoleinwand vorgeführt wurden. Tante Petra lachend beim Kühemelken, Onkel Heinz beim Biertrinken und so ging das dann stundenlang weiter. Diese ermüdenden Dia-Abende sind seit Mitte der 1990er Jahre der Digitalfotografie sei Dank Geschichte. Fotografiert wird allerdings heute mehr als jemals zuvor. Das Smartphone macht es möglich. Und das führt an manchen Orten zu einer ganz besonderen Form von Overtourism. Es gibt Orte, da reisen viele inzwischen nur noch für ein gutes Foto hin. Etwa zum Praxer Wildsee in den Südtiroler Dolomiten. Da sind inzwischen so viele, dass die Gemeinde den Zugang regeln muss. Ähnlich wie in Venedig. Und apropos Venedig, die italienische Krimi-Autorin Donna Leon meint dazu:
Ich glaube, dass viele Menschen immer neue Dinge begehren, ohne über die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken. Und ich will hier nicht predigen, aber ich denke, Massentourismus ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Menschen etwas begehren, ohne daran zu denken, zu wessen Lasten das geht, ohne daran zu denken, wer den Preis dafür bezahlt.
Den zahlen nämlich oft auch die Einwohner vor Ort, die keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Städte wie Barcelona wollen inzwischen Ferienwohnungen, die etwa über Airbnb angeboten werden, komplett verbieten. Andernorts ist es selbst für Einheimische inzwischen manchmal unmöglich, einfach so an ihrem See spazieren zu gehen oder in Ruhe durch ihre Stadt zu schlendern. Wie eben am Praxer Wildsee oder in Venedig. Auf Teneriffa haben zum Beispiel 2024 Einheimische gegen die Masse an Touristen öffentlich protestiert.
Wir können es nicht mehr ertragen. Wir sind überfüllt. Das Tourismusmodell hat die Inseln bis an ihre Grenzen gebracht.
Das böse Wort vom Overtourism macht allerdings nicht erst seit 2024 die Runde. Heute sind die Urlaubsmöglichkeiten fast unüberschaubar. Hüttentrekking in den Alpen, 2 Wochen Strandurlaub an der Adria, Meditationswochen im Kloster oder die große Kulturreise zu den ägyptischen Pyramiden. Es gibt so gut wie nichts, was Reiseveranstalter nicht im Programm haben oder was man nicht auch selber organisieren könnte. Allein die vielen Reiseplanungs-Apps machen es heute einfach, einen Flug, eine Bahnreise, Unterkunft oder was auch immer ganz individuell zu buchen. Kürzer, dafür aber häufiger. Das beschreibt vielleicht ganz gut, wie die meisten heute Urlaub machen. Auf der anderen Seite steigt die Zahl derer, die nachhaltig verreisen wollen. Möglichst ressourcen- und klimaschonend und natürlich auch sozialverträglich. Also kein Urlaub mehr an Orten, wo Menschen als Reinigungskräfte oder Küchenhilfen ausgebeutet werden. Aber aus dem ganzen Wust an Reiseanbietern den herauszufischen, der wirklich nachhaltigen Urlaub anbietet, das ist gar nicht so einfach. Fast jeder wirbt mittlerweile mit Nachhaltigkeit. Jemand, der seit vielen Jahren zum nachhaltigen Tourismus forscht, ist Stefan Gössling. Und mit ihm spreche ich jetzt in Schweden, wo Stefan lebt und an der Universität Lund lehrt. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo.
Nach der Corona-Pandemie haben viele umweltbewusstere Menschen gedacht, jetzt wird alles anders, jetzt wird nicht mehr so viel um die Welt geflogen, man macht vielleicht eher im Land Urlaub, die Natur schien sich zu erholen, aber jetzt geht es dann doch in eine andere Richtung, anders als es manche vermutet hatten. Die Menschen verreisen gefühlt mehr als je zuvor, auch mit dem Flugzeug. Warum ist dieser Trend denn für dich überhaupt nicht überraschend?
Wir hatten ja 2018, wenn man sich zurückerinnert, eigentlich nur ein einziges großes Thema in den Medien. Das war Übertourismus. Das war schon damals so, dass wir an Grenzen gestoßen sind in vielen Destinationen. Und dann kam natürlich diese dramatische Phase des Nicht-Tourismus während der Corona-Pandemie. Jetzt sind wir wieder im Aufholprozess. In diesem Jahr werden wir wohl zum ersten Mal die Niveaus von 2019 dann überschreiten. Wir reisen einfach wahnsinnig gern. Das liegt sicherlich auch in der menschlichen Psyche, gerne sich neue Orte anzugucken. Aber wir Deutschen sind auch Reiseweltmeister. Platz 4 in der Welt als Nation. Das ist schon sehr intensiv, was wir hier machen.
Fliegen gilt immer noch als umweltschädlichste Art, in den Urlaub zu reisen, vielleicht mal abgesehen von den Kreuzfahrtschiffen. Die Fluggesellschaften versichern dabei immer wieder, wir werden grüner und irgendwann fliegen wir komplett klimaneutral. Wie bewertest du denn solche Aussagen?
Dazu muss ich vielleicht kurz sagen, dass ich schon seit mehr als 25 Jahren zu dem Thema arbeite und leider gibt es diese Behauptungen nicht erst seit gestern, sondern seit 25 Jahren. Es wird immer wieder gesagt, bald in der nahen Zukunft werden wir eine Lösung haben. Dann ein paar Jahre später muss man sich leider dann wieder davon verabschieden. Diese Lösungen sind dann doch nicht so gekommen. Im Moment gibt es ja auch wahnsinnig viele Diskurse über die neuen Technologien, die neuen Treibstoffe, aber niemand spricht über die ganzen Barrieren. dass nämlich wir überhaupt keine entsprechenden Treibstoffmengen in dieser Größenordnung auftreiben können auf dem Markt, dass wahnsinnig hohe Energiemengen gebraucht werden, um die zu produzieren und dass irgendjemand ja auch bezahlen muss, diese Kostensteigerungen. Leider betreiben da die Airlines sehr viel Greenwashing. Es wird jedem suggeriert, dass es besser wird. Und das ist leider auch, was wir gern glauben wollen, denn wir wissen auch aus Studien, dass die meisten Reisenden nicht meinen, dass sie selbstverantwortlich sind.
Gerade Airlines wie die Lufthansa haben in ihren Tarifen jetzt sogar die Namen teilweise angepasst. Da gibt es Green-Tarife, die suggerieren, das ist eigentlich alles ganz umweltfreundlich, was man da macht. Es gibt auch die Möglichkeit, CO2-Kompensation zu bezahlen. Dafür werden dann klimafreundliche Projekte unterstützt, Bäume gepflanzt, vieles mehr. Was hältst du denn von sowas?
Ja, natürlich versuchen die Fluggesellschaften, das Problem auf den Reisenden abzuwälzen und zu sagen, das ist eigentlich eure Verantwortung, nicht unsere. Das ist also ein bisschen widersprüchlich zu dem, was die Reisenden selber denken. Aber auf die Art und Weise kann man dann eben hoffen, dass die Kunden auch was extra zusätzlich investieren, um Reisen klimafreundlicher zu machen. Da gibt es aber nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Zum einen haben wir überhaupt gar nicht erneuerbare Treibstoffe im Markt, die gekauft werden könnten, weil die Nachfrage jetzt schon viel größer ist als das Angebot. Und bei der Kompensation muss man auch fairerweise dazu sagen, dass das immer Projekte sind, die möglichst günstig sein sollen, in armen Ländern stattfinden und durchgeführt werden. Und nicht bei uns, wo es deutlich teurer wäre, Emissionen einzusparen. Das heißt, ich stehe dem Ganzen so ein bisschen halbkritisch mittlerweile gegenüber, kompensiere selbst, wenn es sein muss. Ich fliege allerdings eigentlich nie. Trotzdem ist es immer noch besser zu kompensieren, als gar nichts zu machen.
Jetzt könnte man natürlich sagen, gerade innerhalb Europas wäre ja auch die Bahn eine Alternative, die man nehmen könnte. Mir hat neulich jemand erzählt, dass sie mit dem Nachtzug nach Rom gereist wäre, abends ins Bett gegangen, morgens in Rom aufgewacht und das wäre super komfortabel und wunderbar gewesen. Das klang für mich ziemlich schön, würde ich auch gerne so machen, wenn es denn auch genügend entsprechende Angebote gäbe. Wer oder was ist eigentlich dran schuld, dass wir so selten mit dem Zug weiter weg in den Urlaub fahren?
Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist das Angebot nicht da. Bei uns in Europa, in Zentraleuropa, ist ja vor allen Dingen die österreichische Staatsbahn, die da viel anbietet an Nachtzügen. Die Deutsche Bahn hat sich da eher von verabschiedet. Jeder, der mit der Bahn unterwegs ist, über eine Grenze hinweg, weiß, wie kompliziert es ist, eine Reise zu buchen. Da scheitert es häufig an den unterschiedlichsten Problemen, dass man nicht im ausländischen Buchungssystem überhaupt einsehen kann, wie viele Plätze noch frei sind, dass die Kreditkarte nicht angenommen wird oder dass diese Verbindungen nicht verfügbar sind aus den unterschiedlichsten Gründen. Da muss also noch wahnsinnig viel passieren, damit es überhaupt erstmal einfach ist, so eine Reise dann direkt auch online zu buchen. Und dann, wenn das Angebot denn auch da wäre, dann kann das natürlich eine tolle Art sein, eben schnell über Nacht ans Ziel zu kommen, ohne dass man jetzt wirklich Urlaubstage verliert also und doch dann für den Klimaschutz unheimlich viel getan zu haben.
Was würdest du denn generell Leuten sagen, die gerne mal weiter weg Urlaub machen, aber jedes Mal, wenn sie in den Flieger steigen, ein schlechtes Gewissen dabei haben? Oder sagst du, naja, hin und wieder sei es einem gegönnt?
Da muss man so ein bisschen vielleicht die eigene Moral zu Rate ziehen. Nachhaltig ist es nicht. Wer in den Flieger steigt, der ist Teil des Problems. Das müssen wir einfach ganz klar auch so benennen. Die meisten wissen auch nicht, dass es nur sehr wenige Menschen sind, die überhaupt fliegen. In Deutschland ist zum Beispiel nur ein Drittel der Bevölkerung in einem Jahr. Weltweit sind es nur 2, maximal 4% der Weltbevölkerung, die über eine Grenze fliegen in einem Jahr. Also es ist schon sehr elitär, überhaupt zu fliegen. Und deswegen müssten gerade Vielflieger, die mehrfach im Jahr in ein Flugzeug steigen, sich schon überlegen, ist das eigentlich notwendig oder könnte ich da auch ein bisschen Abstriche machen und vielleicht auch hier und da mal den Zug nutzen, denn das geht ja doch, wenn man es will und es entsprechend plant, recht gut auf vielen Strecken.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, man reist einfach nirgendwo mehr hin und macht zu Hause Urlaub auf Balkonien, im Garten oder sonst wo vor der Haustür. Warum haben wir Menschen denn offenbar diesen Drang in uns, ständig irgendwo anders hinzureisen?
Der Drang, den könnte man sicherlich evolutiv erklären. Jede Art ist ja bemüht, ihren eigenen Lebensraum zu erweitern, auch neue Lebensräume zu erkunden. Das ist mit Sicherheit noch eingebacken in unserem evolutiven Erbe. Wir sind ja doch seit 400.000 Jahren Menschen und diese Prozesse sind noch drin. Natürlich gibt es heute zahllose Gründe, um in Urlaub zu fahren. Für den einen ist es einfach mal den Alltag vergessen, am Strand liegen, Party machen. Wieder andere wollen irgendwas Kulturelles erleben, bestimmte Orte sich anschauen, die einzigartig sind. Andere haben Spezialinteressen wie zum Beispiel Skifahren oder Tauchen. Da gibt's also sehr, sehr viele Gründe, warum Leute unterwegs sind. Aber ganz häufig, finde ich, ist das zentrale Element das Soziale. Wir wollen eigentlich mit anderen Menschen auch zusammenkommen und neue Menschen kennenlernen.
Für manche ist es vielleicht auch einfach so ein Abhaken von der Bucketlist. Man muss auf jeden Fall mal beim Eiffelturm in Paris gewesen sein, den schiefen Turm von Pisa gesehen haben und natürlich auch die entsprechenden Fotos für Instagram dafür gemacht haben. Es gibt wohl auch Leute, die dann nur in solche Städte reisen, um einmal das Foto zu machen und der Rest interessiert sie gar nicht. Was ist denn das für eine Entwicklung?
Die Entwicklung begann natürlich mit den sozialen Medien. Wir haben schon 2015 das untersucht. Damals war Facebook noch groß. Wir konnten zeigen, dass gerade auf Facebook viele der jungen Leute vor allen Dingen sich über das Reisen definieren. Das war nicht mal ganz freiwillig. Wenn man sich zurückerinnert, kamen auf einmal diese Weltkarten, die da eingeführt wurden. Man konnte einchecken an bestimmten Orten, damit zeigen, wo man überall schon in der Welt gewesen war. Das war natürlich automatisch ein Spiegel. Wer viel reiste, der hatte einen hohen sozialen Status. Wer wenig reiste, ja, dem ging es eher schlecht in diesen Zeiten. Und so entstand daraus so eine Art Wettbewerb, wo wir tatsächlich auch zeigen konnten, dass manche Leute konstant auch nur über ihre Reisen redeten online, schon vorher, dann während sie da waren, hinterher nochmal, um eben das zu maximieren, diesen Effekt und damit Sozialstatus aufzubauen. Das hat sich fortgesetzt. Wir haben ja die Travel-Influencer heutzutage. Die größten 100 haben, glaube ich, insgesamt 100 Millionen Follower. Das ist also schon recht dramatisch, was sich da abspielt, wie viel uns dieses Reisen als Idealform des Lebens dann vorgestellt wird und wie dann auch manche dann Lebensstil wählen entsprechend. Die Digital Nomads kann man da nennen, also die Leute dann irgendwo anders arbeiten und das am Computer dann erledigen, was sie an Arbeit machen müssen. Also es gibt auch vielfältige Formen und Entwicklungen jetzt in diesem Bereich.
Gerade Instagram, sagen Einheimische in besonders beliebten Regionen, macht auch viel kaputt. Die Leute stehen dann Schlange, nur um sich in irgendeiner berühmten Bucht fotografieren zu lassen oder an einem ganz besonders schönen Aussichtspunkt. Es gibt auch inzwischen Proteste von Einheimischen in Urlaubsorten, in Teneriffa, Gran Canaria, auch auf Mallorca gibt es heftige Proteste gegen Touristen. Ich frage mich dabei immer, wogegen ist eigentlich dieser Protest gerichtet? Denn wenn jetzt kein Tourist mehr kommt auf eine Insel wie Mallorca oder Teneriffa, dann haben die ein Problem, denn der mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig dort ist natürlich der Tourismus. Also was wollen die Einheimischen erreichen?
Ja, die Einheimischen muss man sicherlich ein bisschen differenzieren. Da gibt's natürlich die, die vom Tourismus profitieren. Die sind dem Tourismus auch meistens mehr zugewandt, haben weniger Probleme damit, dass auch viele Touristen da sind. Und dann gibt's die, die vor allen Dingen Verlierer sind von diesen Entwicklungen. Selbst bei denen würde ich vermuten, dass nicht alle grundsätzlich gegen Tourismus sind. Denn natürlich ist jedem klar, da werden Arbeitsplätze geschaffen, da gibt's Cafés und Restaurants, die sonst nicht gäbe, die sich einfach durch die touristische Nachfrage auch halten können. Aber es gibt eben halt auch eine Grenze, wo es einfach zu viel wird. Und da gibt es sehr vielfältige Prozesse, die dazu beitragen, dass man als Einheimischer dann das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle über seinen Ort. Das kann sein, dass man im Verkehr nicht mehr durchkommt, aber das kann auch sein, dass man eine Airbnb-Wohnung auf einmal neben sich hat und nie weiß, wer der neue Nachbar ist am gleichen Abend. Das sind dann so Entwicklungen, die dazu führen, dass die Lokalbevölkerung sagt, jetzt hat es uns aber wirklich gereicht, es wird einfach zu viel.
Wo müssten wir denn deiner Meinung nach zuerst dringend umsteuern, wenn es um den Urlaub geht, um genau solche Tendenzen zu verhindern? Müsste alles teurer werden?
Das hat vielleicht kleine Lenkungseffekte. Man kann sich vorstellen, dass es noch mehr wird. Ich halte es eigentlich allerdings für wichtiger, dass wir auch politisch steuern. In den meisten Städten sind Wohnungen, die kontinuierlich verliehen wurden, ein großes Problem. Die nehmen Wohnraum raus aus der Stadt. Viele Einheimische, die dort permanent wohnen, können keine Wohnung mehr finden. Es treibt die Preise nach oben. Dort könnte man sicherlich politisch viel steuern, um diese ganzen Probleme schon mal grundsätzlich zu lösen. Und dann wird es auch einfacher zu gucken, wie man das Tourismus-System an sich handhaben will. Und da würde ich als Forscher natürlich empfehlen, dass man erstmal eine Vision hat. Wie wünschen wir denn uns unsere Destination in der Zukunft, in 10, 20 Jahren und damit den Einheimischen diese Vision gemeinsam definiert.
Da mal die Frage an dich als Fachmann. Wenn du selbst Urlaub machst oder anderen Urlaub empfiehlst, was ist denn für dich der ideale Urlaub? Wie können wir nachhaltig urlauben?
Ja, das ist keine leichte Frage. Natürlich ist dann für einen Forscher leicht zu sagen, ich wünsche mir, dass ihr wandert oder mit dem Fahrrad fahrt, auf Campingplätzen, in kleinen Familienhotels übernachtet, möglichst lokales Essen euch bestellt und damit Restaurationen fördert, die auch beim Essen dann positiv ist für Nachhaltigkeit. Aber wir haben natürlich auch 40, 50, 60 Millionen Deutsche, die jedes Jahr Urlaub machen wollen. Und natürlich müssen wir dann auch über Massentourismus reden und das, was Massentourismus tauglich ist. Wir können nicht alle, die im Moment mit dem Auto fahren, in Urlaub auf einmal in die Züge setzen. Das ist einfach systemisch und von den Kapazitäten her nicht möglich. Genauso wenig ist es denkbar, dass man das System des Flugverkehrs auf einmal vollkommen umstrukturiert. Das muss schrittweise passieren. Im Moment läuft es sicherlich in die falsche Richtung, dass immer mehr Leute das Flugzeug nutzen, dass immer häufiger für immer kürzere Zeiträume verreist wird und der Transportanteil wächst. Da könnte man versuchen, Dinge besser zu machen, aber bis sich das System insgesamt nachhaltig gestaltet, wird noch viel Zeit vergehen und das muss schrittweise einfach ablaufen.
Zum Schluss vielleicht von dir noch ein Tipp. Wo würdest du uns empfehlen, Urlaub zu machen? Wo sind alle Kriterien, die du vorhin genannt hast, erfüllt?
Ich bin gar nicht sicher, ob es da eine Destination gibt. Ich war in Österreich mit in der Beratung der Klima- und Energiemodellregion. Das ist ein ganz toller Ansatz, wo viele Gemeinden, Zell am See darf man da nennen zum Beispiel, sich sehr viel Mühe gegeben haben, um den Tourismus dort nachhaltig zu gestalten, Anreisen mit der Bahn zu ermöglichen, mehr lokale Küche zu entwickeln, überhaupt auch ÖPNV verfügbar zu machen. Also da gibt's wahnsinnig viele Kleinstinitiativen in diesen Klima- und Modellregionen. Und deswegen ist für mich tatsächlich Österreich gerade ein Vorreiter in dieser ganzen Entwicklung, weil dort sehr viel mit den Menschen entwickelt wird und Nachhaltigkeit sehr groß auf der Agenda steht.
Und wo machst du selbst Urlaub das nächste Mal?
Ja, also komisch das klingt, aber ich mache fast eigentlich nie Urlaub. Ich glaube, in den letzten 25 Jahren bin ich zweimal eine Woche unterwegs gewesen, aber die meiste Zeit bin ich im Sommer auf meinem Hof und manage den und das ist mir Urlaub genug, weil ich da einfach mal vom Schreibtisch wegkomme. Und natürlich darf ich auch hier und da mal zum Vortrag irgendwo hinreisen. Das ist auch sehr viel Abwechslung. Ich bin also jemand, der eher das System studiert, als selbst Teil des Systems zu sein.
Sehr spannend auf jeden Fall. Danke für die Eindrücke und vor allem auch danke für die Tipps.
Ja.
Ja, und wir haben natürlich auch unsere Redaktion gefragt, wo es dieses Jahr in den Urlaub für sie hingeht. Und vielleicht bringt das ja den ein oder die andere von euch noch auf eine gute Idee. Achtung, geht los.
Dieses Jahr geht's im Sommer nach Österreich und zwar nach Graz.
Wir machen Urlaub in Norddeutschland, wir machen Urlaub in Sachsen.
Für mich geht's nicht weit weg, sondern ich bleib dann eher in meiner gewohnten Umgebung.
Spanien?
Dieses Jahr geht's für mich nach Griechenland.
Ich fahre auf jeden Fall in die Niederlande.
Ins Baltikum, nach Riga.
Ich fahre diesen Sommer nach Südtirol und zwar ins Martelltal auf eine Berghütte.
Dieses Jahr wird es ganz klassisch Balkonien und am Ende des Sommers ein bisschen Schleswig-Holstein.
Und für alle, die dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren können, schreibt uns gerne, was ihr stattdessen macht und wie ihr euch trotzdem vom Alltagsstress erholt. Gerne per Mail auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert diese Folge im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal TerraX History. Wir freuen uns auch immer über Feedback zu unseren Podcast-Folgen oder über neue Themenvorschläge. Wir verabschieden uns jetzt in eine längere Sommerpause. Mit Inhalten werdet ihr aber trotzdem versorgt und zwar von den Kollegen von Pur Plus und ihrem Podcast Wissen drin mit Erik. In der aktuellen Folge zum Thema Ritter stellt sich der Host Erik Meyer, den ihr bestimmt schon von Pur Plus aus dem Fernsehen kennt, mal wieder einem krassen Selbstversuch. Diesmal, um herauszufinden, wie es die Ritter im Mittelalter geschafft haben, die anstrengenden Kämpfe überhaupt durchzuhalten.
Markus, was glaubst du, wie fit musste denn ein Ritter damals eigentlich sein?
Ich denke sehr fit, wie heutzutage ein Fußballprofi, also ein Topathlet. Also
so echt so spitzensportlermäßig schon?
Richtig Spitzensportler, ja.
Da bin ich auf jeden Fall der Falsche, das kann man schon mal sagen.
Aber mein Podcast-Kollege Erik stellt sich der Herausforderung natürlich trotzdem. In einer 45 Kilogramm schweren Ritterrüstung macht er einen Tag lang ein richtiges Ritter-Fitness-Training. Und ich muss sagen, ich kann sehr mit Erik mitfühlen, denn ich war selbst für Terra X mal in einem Harnisch unterwegs und das ist nichts für warme Tage und vor allem auch nichts für schwache Knochen. Also deshalb großen Respekt an Erik, wenn ihr wissen wollt, was er da alles machen muss und ob er das Training am Ende durchhält und vielleicht doch zum Ritter taugt, dann hört euch die ganze Folge an. Den Link dazu und zu vielen weiteren Pur Plus Podcast Folgen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und nach dieser Sommerferien-Hörempfehlung für euch und vor allem auch für eure Kinder noch ein weiterer Tipp. Wenn ihr nicht nur zuhören, sondern die Angebote und Inhalte des ZDF auch mitgestalten möchtet, dann nehmt doch an unseren Online-Umfragen teil und sagt uns eure Meinung.
Uns interessiert, was ihr zu aktuellen Themen, Medien im Allgemeinen und dem ZDF im Speziellen denkt. Die Ergebnisse der Befragung fließen dann auf vielfältige Weise in das Programm ein. Und wie geht das? Super einfach. Ihr müsst euch nur in unserer ZDF-Mitreden-Community anmelden unter www.mitreden.zdf.de. Wir laden euch dann per Mail zu unseren Umfragen ein. Den Link findet ihr natürlich auch in unserer Folgenbeschreibung. Kann man auch gut im Urlaub machen, da hat man ja auch ein bisschen Zeit dafür. Das war Terra X History, der Podcast. Wir sind ab Ende September wieder für euch da. Dann geht es unter anderem um die Geschichte des Fliegens, der Hochstapelei und die des Iran. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sascha Schiemann. Redaktion im ZDF hatte Katharina Kolvenbach. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.